ich will noch was aus dem Psalmen lesen. Heute, der Sonntag, heißt Jubilate. Freut euch oder jubelt zur Ehre Gottes. Das ist hier in Deutschland nicht ganz so schwierig. Aber das Erste, was ich heute Morgen, noch bevor ich aufgestanden war, gekriegt habe, war die Nachricht von einem unserer Mitarbeiter aus Kabul, dass ein gerade neuer Terroranschlag verübt worden ist. Er hat einen Freund zu einem Büro begleitet, ist selbst im Auto geblieben. Der Freund hat sich in die Schlange gestellt und war einige Minuten später mit noch 40 anderen tot. Viele der Getöteten sind Kinder. Die ganzen Fotos gekriegt. Dann ist es schwierig zu jubeln an solchen Tagen. Und deswegen bin ich dankbar, dass uns das Wort Gottes auch für solche Tage Psalmen gibt, die wir miteinander beten können und die Erfahrung von Gläubigen von tausend Jahren sammeln. Das Erste, was ich Ihnen zurückgeschickt habe, war heute die beiden Verse aus Verlosung. Ihr habt das gerade gehört, wer erinnert sich? Das ist die Bitte von Jesus mit dem hohen priesterlichen Gebet. Jesus betet in diesem großen Gebet, Johannes Evangelium Kapitel 17. Vater, ich bitte dich, dass du meine Nachfolger nicht aus der Welt wegnimmst, sondern sie in dem Bösen bewahrst. Wir wünschen uns immer, dass wir ganz weit weg vom Bösen sind. Und viele beten so, dass Gott alle Schwierigkeiten und alle Krankheiten und alles Komplizierter aus dem Leben draußen werden. Und die sind dann schockiert, wenn sie trotzdem Schwierigkeiten kriegen. Und das müssen wir verstehen, dass Gottes Wegen nie derjenige ist, alle Schwierigkeiten von uns wegzunehmen, sondern uns durch die Schwierigkeiten hindurch zu begleiten. Das ist dann auch die Grundlage für unser Lob Gott gegenüber. Man kann das an solchen berühmten Leuten wie hier lesen. Bevor irgendetwas Schlimmes in sein Leben gekommen ist, als er noch ein reicher, ganz angesehener Mann war, gesund und erfolgreich, war er zwar voller Gottesfurcht und voller Gerechtigkeit und hat nichts Böses gemacht, aber gleichzeitig war er ein Mann voller Furcht. Immer in der Sorge, dass ja nichts Schlimmes passiert. Er hat sogar Vorsorge getroffen, hat sicherheitshalber für seine Kinder Opfer gebracht. Es könnte ja sein, die haben irgendwas falsch gemacht. Dann mit einmal läuft sein Leben ganz anders, als er das geplant hat. Alles Schlimme, was man sich vorstellen konnte und noch mehr, stürzt auf seinen Kopf. Er verliert alles, einschließlich seiner ganzen Familie und sogar die Gesundheit. Aber in genau diesen Schwierigkeiten lernt er Gott auf eine Weise kennen, wie er ihn vorher niemals kannte. Und er lernt in dieser Situation die Größe Gottes zu verstehen. Und die Größe Gottes meint, wie Gott wirklich ist, wie wir uns ihn vorstellen. Gerade gläubige Leute sind sich oft nicht bewusst, wie stark ihre Vorstellung von Gott ist, dass sie ein Bild von Gott im Kopf haben. Sie wissen genau, wie Gott sein soll und wie er sich verhalten muss. Aber so ist er nicht. Gott wird uns immer überraschen. Gott hat immer andere Wege, als wir uns das vorstellen. Und erst in der Summe der Schwierigkeiten beginnen wir ihn überhaupt kennenzulernen. Wenn Jesus uns sagt in seinem Wort, die Apostel uns dazu ermahnen, dass wir uns mit denen freuen sollen, die sich freuen, und weinen mit denen, die traurig sind, dann braucht das genau diese Vorbereitung, dass Gott in unser Leben eingreift, unsere Vorstellungen zerstört. Und dass wir ihn kennenlernen in den schwierigen Strecken des Lebens. Und dazu hilft uns der Psalm, aus dem dieser Losungstext wird. Das ist Psalm 4. Und ich bitte, dass es einmal jemand liest.
Ein Chikaion von David, das er dem Herrn sang, wegen der Worte des Benjaminiten Husch. Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. Er reißt und da ist kein Befreier. Herr, mein Gott, wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist, wenn ich Böses vergolden dem, der mit mir Frieden hält, und geplündert dem, der mich ohne Ursache bedrängt, so verfolge der Feind meine Seele und erreicht sie, er trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre hin in den Staub. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, Erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen. Die Schar der Völkerschaften umringet dich. Zur Höhe über ihnen kehre zurück. Der Herr richtet die Völker. Richte mich, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist. Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. An jedem Tag. Wahrhaftig, schon wieder wetzt der Feind sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn. Aber gegen sich selbst hat er die Mordwerkzeuge bereitet, seine Pfeile brennend gemacht. Siehe, er trägt in sich Böses, er geht schwanger mit Unheil, gebiert Falschheit. Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, doch ist er in die Falle gefallen, die er gemacht hat. Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück, und auf seinen Scheitel herab kommt seine Gewalttat. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten.
Dieser Psalm beginnt mit dem Wort Klagelied. Das Gute ist, auch Klagelieder sind Lieder. Für die meisten Menschen gibt es nur entweder Freude oder Druck und Schmerz und dann denkt man, man kann nicht singen. Bei Gott ist es anders. Er nimmt auch Klagelieder als Lieder an. Ein Klagelied ist etwas anders, als über das Schlimme im Leben nur zu jammern. Viele Menschen kennen nur das Jammern, wenn Dinge anders laufen, als sie sich das vorstellen. Dann verändert sich auch nichts zum Besseren. Von den Männern der Bibel können wir was anderes lernen. Sie äußern ihre Klage. Sie bringen das, was ihr Herz bedrückt, zu Gott. Über diesen Jubel mündet das Klagelied zum Schluss in den wirklichen Lobgesang. Wir haben vorhin ein Beispiel gehört. Diese Veränderung unseres Charakters durch das Innewohnen von Jesus Christus und von seinem Geist hat genau diesen Weg. Wir nehmen die Schwierigkeiten und auch die Ungerechtigkeit dieses Lebens ganz nüchtern wahr. Und wir sprechen das aus vor Gott. Und in diesem Aussprechen rufen wir uns selber in Erinnerung, wie Gott innerhalb der Völker handelt. Den Anlass, weswegen David so unter Druck gekommen ist, den verschweigt uns die Bibel. In dieser Überschrift des Psalms heißt es, das ist das, was David betete, wegen dem, was Kusch aus dem Stamm Benjamin geredet hat. Er war aus demselben Volk wie David, aber aus einer anderen Volksgruppe. Was dieser Mann geredet hatte, muss sehr viele Schwierigkeiten für David gemacht haben. Aber wir erfahren nicht genau, was das war. Und ich darf das einfach mal so nehmen, für unsere Freunde aus Afghanistan. Die machen ja genau dieselbe Erfahrung. Menschen aus ihrem Volk, aber aus anderen Volksgruppen, bringen sehr viele Schwierigkeiten mit. Wie gehen wir damit um? Man kann das bei David ganz außergewöhnlich oft beobachten, dass er nicht Böses mit Bösen vergilt. Dass er nicht sich selber rächt. Aber dass er immer diese Schwierigkeiten, die gegen ihn aufstehen, direkt vor Gott trägt. Und eine zweite Sache kann man bei David lernen. Er rechnet damit, dass Gott ein gerechter Richter ist. Aber er ist immer bereit, sich selber auch unter dieses Gericht Gottes zu stellen. Wir lesen das gleich am Anfang. Wenn ich Böses vergolten habe, dem, also Vers 3 genau, im nächsten Vers, dann wäre die Verfolgung gegen mich gerechtfertigt. Wenn jemand so unter Druck kommt, wie ich hier David, dann ist es so oft unsicher. Hat er vielleicht selber was falsch gemacht oder hat er selber die Schwierigkeiten verursacht? Wir können das ja auch bei hier lesen. Seine eigenen Freunde haben ihn tagelang versucht zu überzeugen, dass die Schwierigkeiten, in denen er steckt, durch das eigene Verhalten von ihr provoziert sein müssen. Weil Gott hilft ja immer dem Gerechten und dem Ungerechten. Ist das so? Das ist so. Gott hilft dem Gerechten, klar. Aber das ist nicht so einfach. Und vor allem kann man nicht im Umkehrschluss sagen, wenn es jemand gut geht, ist das ein Segen Gottes. Oder wenn jemand Schwierigkeiten hat, ist das eine Strafe Gottes. Das tut deswegen nicht. Weil Gottes Pläne und Gottes Handeln immer größer sind als unser eigener Blick auf unser eigenes Leben. Deshalb gibt es bei Schwierigkeiten immer diese Unsicherheit. Vielleicht habe ich ja selbst diese Probleme ausgelöst. Und wir können das hier bei David sehen, aber wir finden das auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Hebräerbrief, dass David und dass auch wir unsere eigene Unsicherheit mit verurteilen. Das Zweite ist aber ganz fest. Das ist das Erste, dass wir unsere eigene Unsicherheit betrachten, ob ihr richtig steht. Das Zweite ist das klare Bekenntnis, und ich bitte, dass ihr das in euren Bibeln anstreicht, Vers 11 bis 13. Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist ein gerechter Richter. Das muss auch unser Bekenntnis sein, mitten in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Wenn wir sehen, wie nicht nur im kleinen, privaten Leben, sondern auch in der großen Politik dieser Welt, die Bosheit, die Lüge und die Ungerechtigkeit herrscht, da kann man zweifeln und vergessen, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und dann gibt es nur wenige Möglichkeiten. Man sucht sein eigenes Glück und sagt, man kann an dieser großen Ungerechtigkeit, ich will nichts damit zu tun haben, lass mich alle in Ruhe, ich suche mein eigenes Glück. Oder man wird selber boshaft und sagt, wenn alles so ungerecht ist in dieser Welt und wenn nur die Starken ihr Recht schaffen, dann ist es egal, dann setze ich jetzt für uns als Gläubige gibt es einen anderen Weg. Mitten in diesen Schwierigkeiten, mitten in diesem Druck, mitten in der Ungerechtigkeit, die da ist. Das ist unser Bekenntnis sein. Gott ist ein gerechter Richter. Sein Zorn brennt jeden Tag. Wenn der Böse nicht umkehrt, wird Gott gegen ihn streiten.
Du hast mal, vor 9 Jahren oder so, wo ich mal hier war, gesagt, dass es Menschen gibt, die Gott aufbewahrt, also obwohl sie Böses tun, die eben nicht die Konsequenzen gleich zu tragen haben, sondern...
Zum Gericht, so heißt das auch wirklich. Gott vermag die Bösen aufzubewahren für das Gericht. Das heißt, dass Gott die Bösen für das Gericht reserviert hat.
Das heißt, wenn jetzt... Ein Bruder, sage ich jetzt im Glauben, also ein Christ, immer wieder dieselbe Sünde tut und sich darauf beruht, nach dem Motto, naja, Gott vergibt ja 77 oder 77 Mal, aber eigentlich nicht wirklich sich ändert. Wie lange, keine Ahnung.
Ich denke, das ist was anderes, als was hier gemeint ist.
Okay.
Hier ist ja eine Verfolgung von einem Mann, gegen den David überhaupt nichts gemacht hat.
Also eine ungerechte Verfolgung. Jemand zu Unrecht ins Gefängnis stecken, solche Sachen zum Beispiel.
Genau, das ist was anderes. Also die Bosheit dieser Welt, das, was ich vorhin erzählt habe, dass man einfach unschuldige Kinder in die Luft sprengt. Dinge, an denen man verzweifeln kann, wo die Frage ist, lohnt überhaupt etwas zu tun in dieser Welt? Dagegen gehört unser Bekenntnis, Gott ist gerecht und wird diese Dinge nicht ungestraft. Weil das nämlich einen ganz wichtigen Nebeneffekt hat. Wenn wir so unsere Last vor Gott ausklagen, dann können wir weiter in unserem Dienst bleiben. Wenn wir einmal das Leben Davids angucken, 1. und 2. Buch Samuel, da können wir sehen, dass alle diese Schwierigkeiten ein einziges Ziel haben. Nämlich seinen Dienst und Auftrag als gerechter König Israels zu verhindern. Ich bin mir unsicher, ob David selbst jemals verstanden hat, was eigentlich Gottes Plan mit ihm war. Weil Gottes Plan ganz was anderes war, als was David wahrscheinlich erlebt hat. Das Leben Davids war extrem schwierig. Aber das Ziel, was Gott mit ihm erreicht hat, war ganz außergewöhnlich. Wir lesen nämlich am Ende seiner Regierungszeit, und Gott verschaffte ihnen, das heißt dem Volk Israel, Ruhe ringsum. Das kann man nicht nur einmal lesen, ich glaube siebenmal. Das gab es vorher in der Geschichte Israels niemals. Und zwar von Moses Zeiten an und bis zu Medias nur, ich glaube, noch ein einziges Mal.
Nur ein einziges Mal ist das noch passiert.
Nach David.
Des Gott dem Volk Israel Ruhe ringsum verschafft hat.
Und wir lesen ja im Hebräerbrief, dass das Ziel Gottes für sein Volk ist. Gott hat eine Ruhe bereitet. Und das Wort Ruhe, das ist das hebräische Shalom. Das ist ein umfassender Friede nach innen und nach außen, eine vollständige politische Stabilität in Verbindung mit wirtschaftlichem Wohlstand. Gott hat seinem Volk eine Ruhe bereitet. Das ist auch unser Ziel als Gemeinde. Und das zu können, hat der Teufel alles versucht und alle Menschen aufgehetzt, um dieses Ziel zu verhindern. Deswegen, ihr Lieben, die Schwierigkeiten, die wir persönlich haben, zielen immer weiter. Das Ziel solcher Schwierigkeiten ist immer, den Frieden und den Segen der ganzen Gemeinde zu zerstören oder zu stören. Und deshalb lohnt es sich, und deshalb ist es notwendig, dass wir auf gottgemäße Weise mit solchen Schwierigkeiten ihn zu loben, auch mit unserer Klage. Unser eigenes Verhalten unter Gottes Beurteilung stellen, bekennen, dass er der gerechte Richter ist in der ganzen Welt. Diese Dinge führen zu der Fähigkeit, Gott wirklich zu preisen. Und das wünsche ich uns, dass an dem Tag heute, an diesem Liebetag, dass nicht nur ein äußerer Flug gesandt ist, ein Prozess unseres Herzens, wo unser ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt wird und ihm zur Verfügung bleibt, auch durch alle Schwierigkeiten. Ich sage als Letztes, wie ich mit unseren Mitarbeitern umgegangen bin. Dieser Plan heute Morgen war ganz schrecklich. So entmutigend, dass er gesagt hat, es ist in ihm gar keine Kraft mehr, irgendetwas zu tun. Wir haben lange miteinander gesprochen heute. Am Ende des Gesprächs
sagte,
jetzt habe ich Mut, die nächsten Schritte zu machen. Sag mir, welche Aufgabe ich heute habe. Das ist das, was Gott in uns schaffen will. Die Fähigkeit, in seinen Wegen und in seinen Werken zu bleiben, auch wenn die Schwierigkeiten so groß sind, dass man ein bisschen alles entschmeißt. Das wünsche ich uns, dass wir in dieser Entschiedenheit miteinander in dieser grundlegenden Woche bleiben.
Amen.